Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Phänomen der häuslichen Gewalt oder man kann auch sagen der Gewalt im sozialen Nahraum. Damit betreten wir einen Bereich, der lange Zeit als privat galt und der wo lange Zeit auch das Strafrecht außen vor gelassen wurde. Eigentlich ist es ja ein Kennzeichen moderner Staatlichkeit, dass der Staat das Gewaltmonopol besitzt und die BürgerInnen nicht einfach so Gewalt ausüben dürfen. Da haben wir ja eingangs in unserer Folge zu Gewaltkriminalität ein bisschen drüber erzählt. Aber dennoch wurde Gewalt lange Zeit im privaten sozialen Nahraum toleriert. Als Beispiele dafür haben wir auch das Züchtigungsrecht, also Möglichkeit, Kinder mit psychischer oder physischer Gewalt zu bestrafen. Das wurde auch lange Zeit gar nicht als Gewalt gesehen, wie schon in dem Begriff Züchtigungsrecht ja schon deutlich wird. Und 1998 wurden körperliche und seelische Misshandlungen für unzulässig erklärt. Und 2001 wurde das Recht auf gewaltfreie Erziehung auch gesetzlich verankert.
Und dann gab es ja die sogenannte Istanbul-Konvention. Im Jahr 2011 wurde das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt vorgestellt. 2018 ist das Übereinkommen dann auch in Deutschland in Kraft getreten. Dabei geht es um eine Verpflichtung dazu, dass eben die Länder Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen wollen und präventiv dagegen vorgehen wollen. An all diesen Beispielen zeigt sich, dass sich bei dem Verständnis von Gewalt im sozialen Nahraum in den letzten Jahrzehnten tatsächlich so einiges getan hat. Das Gewaltschutzgesetz von 2001 hat dann auch nochmal viele weitere Regelungen und auch eine Rechtssicherheit bezüglich der Eingriffsbefugnisse für die Polizei im Bereich häusliche Gewalt eingeführt. Jetzt sprechen wir immer so von häuslicher Gewalt und ich finde, der Begriff ist so total präsent, aber es ist ganz interessant, dass der eigentlich nochmal unterteilt wird. Also zum einen meint häusliche Gewalt, wenn man von der polizeilichen Kriminalstatistik ausgeht, sowohl körperliche Gewalt als auch psychische und sexualisierte Gewaltformen. Und auch wenn es der Begriff anders nahelegt, häuslich, denke ich an ein Haus, denke ich an eine Wohnung, aber es muss nicht Gewalt zwischen Menschen sein, die zusammenwohnen, sondern es ist Gewalt zwischen Menschen, die in einer sozialen Beziehung stehen. Und das unterteilt sich dann einerseits in Partnerschaftsgewalt, wenn es also früher oder heute eine partnerschaftliche Beziehung gibt oder gab, und in den zweiten Teil der innerfamiliären Gewalt, also Gewalt zwischen Menschen, die in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen.
Er ist eigentlich noch mal viel weiter gefasst, als jetzt der Begriff so nahe liegt. Deswegen könnte man auch sagen, Gewalt im sozialen Nahraum, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Es gibt auch noch andere Definitionen oder teilweise auch von den Landeskriminalämtern vielleicht noch mal engere Definitionen. Aber wie du eben gesagt hast, trifft das so die gängige Vorstellung, wie es auch vom Bundeskriminalamt vertreten wird. Ähnlich sieht es auch die sogenannte Istanbul-Konvention. Also letztendlich ist es kennzeichnend für häusliche Gewalt, dass es um Gewalt zwischen Menschen geht, die sich nahestehen und zwischen denen eine sehr emotionale Bindung auch besteht oder bestand und irgendwo immer noch sehr viel persönliche Beziehungen dazwischen sind. Hinzu kommt, dass die Taten auch häufig im privaten Raum stattfinden, also häufig auch im eigenen Zuhause. Die Gewalthandlungen beruhen dabei auch oft auf einem Machtungleichgewicht, welches auch der Beziehung zugrunde liegt. Und das ist auch ein entscheidender Faktor, der das Phänomen ausmacht und auch begründet, warum es teilweise auch so schwierig ist, diese Gewaltform zu beenden. Nach Kelly und Johnson unterscheidet man so vier Formen von Gewalttypen. Die erste Form ist ein zwanghaft kontrollierendes Gewaltverhalten. Hier geht es darum, dass das Opfer vom Täter, Täterin in sämtlichen oder in sehr vielen Lebensbereichen kontrolliert wird. Also was heißt Kontrolle? Das heißt zum Beispiel, die Person kann nicht einfach so irgendwo hingehen, sich mit FreundInnen treffen, übers eigene Handy verfügen, also wird sozusagen in allen Bereichen kontrolliert, vielleicht auch nicht alleine übers eigene Geld verfügen. Und dieses kontrollhafte Verhalten hat oft zur Folge, dass das Opfer auch isoliert wird, also kaum noch soziale Kontakte hat. Und auch das ist oft auch so ein bisschen Ziel dieses Gewaltverhaltens, jemanden so vollkommen für sich selbst auch zu vereinnahmen.
Und das hat ja dann auch zur Folge, dass es total schwerfällt, dass so ein Umfeld sagen kann, Moment mal, da ist irgendwas los, das ist nicht gesund, löse dich da so ein bisschen. Da wird die Beziehung ja auch so ein bisschen immun gegen Kritik von außen,
ja,
vielleicht.
Ja, genau. Ne? Also man hat dann auch gar nicht nicht mehr andere kritische Einwände, andere Bezugspunkte, sondern ist da sehr stark in dieser Isolation. Diese Gewalt wird auch nicht nur oder unbedingt durch physische Gewalt ausgelöst, sondern vor allem durch Einschüchterung, also jemanden klein machen, Drohung, Demütigung. Das Opfer fühlt sich ohne den Täter, Täterin wertlos. Also es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, was hierdurch entsteht. Und das ist natürlich etwas, was eine sehr manipulative Form auch von Gewalt ist, kann mit körperlicher Gewalt einhergehen, muss aber nicht. Sehr häufig sind hier die betroffenen Frauen und die Gewalt dauert häufig auch länger an oder liegt halt auch wirklich dieser Beziehung so zugrunde.
Der zweite Gewalttyp, den Kelly und Johnson identifizieren, ist der sogenannte gewaltsame Widerstand. Also dabei handelt es sich um eine Selbstverteidigung gegen einen gewalttätigen, kontrollierenden Partner, Partnerin. In diesem Typus von Gewalt finden sich mehr Frauen unter den Täterinnen.
Der dritte Gewalttyp meint die situative Paargewalt. Hier muss nicht unbedingt eine Beziehungsdynamik, die von Kontrolle und Machtgefälle geprägt ist, vorliegen, wie wir das beim ersten Typen hatten. Hiermit werden eher Konflikte beschrieben, die in Gewalt münden, also eine Eskalation von Auseinandersetzungen, wo auch beide gewaltvoll sein können.
Und der vierte Typ ist dann die Gewalt aufgrund von Trennungen. Und damit ist eben Gewalt gemeint, die erstmals und überhaupt in der Trennungssituation auftritt. Die spielt auch empirisch eine relativ große Rolle, wie wir gleich noch sehen werden. Es ist wichtig zu sagen, dass diese Gewalttypen letztlich ein theoretisches Konstrukt sind. Also die sind aus der Welt, lassen die sich zwar beobachten, aber bestimmt gibt es auch Mischformen. Es ist nicht immer ganz eindeutig ein Fall einem der Typen zuzuordnen. Also eine Trennschärfe ist da nicht gegeben, aber sie helfen eben für die wissenschaftliche Analyse deutlich weiter.
Und sie zeigen auch nochmal auf, welches Spektrum wir auch an Gewaltformen haben. Denn lange Zeit hat man bei häuslicher Gewalt auch sehr stark diese physische Gewalt so im Fokus gehabt. Und diese Gewalttypen zeigen aber auch nochmal, dass es halt auch sehr unterschiedliche Ebenen auch geben kann und Formen, wie gerade auch in diesem zwanghaft kontrollierenden Gewalttypen.
Eine Frage, die man häufig mitschwingen hört, ob sie jetzt formuliert wird oder auch nicht, wenn es um häusliche Gewalt ist, ist die, warum können sich denn die Opfer so schwer lösen? Vielleicht so ein bisschen auch manchmal vorwurfsvoll, dass gefragt wird, warum gehen die nicht einfach weg? Und es ist so, dass gerade in diesem Bereich, der mit dieser sozialen Beziehung, teilweise auch sehr enge Beziehung, wir haben auch das Stichwort Isolation ja gerade schon mal angebracht, einhergehen, da ist das nicht so leicht. Also tatsächlich kommt es häufig zu einer Gewaltspirale, das heißt, die wird eher stärker, die Gewalt. Es fängt mit Dingen an, die sich dann im Laufe der Beziehung verstärken. Es gibt ein Abhängigkeitsverhältnis innerhalb der Beziehung und zwar nicht nur finanziell, sondern durchaus auch emotional und die TäterInnen verhalten sich zum Teil sehr manipulativ. Ja, man könnte sagen, es ist schon so, dass die Frauen in den meisten Fällen nicht gewaltsam festgehalten werden, also theoretisch gehen könnten. Praktisch ist es so, dass die Ursachen sehr viel komplexer sind und damit auch die Lösung. Also es ist eben nicht damit getan zu sagen, ja, dann geh doch weg. Nee, ja. So leicht ist das Ganze einfach nicht.
Und halt häufig nicht mit einem Polizeieinsatz getan, sondern ja, häufig eher mit vielen Einsätzen. Auch verinnerlichte Rollenmuster und Beziehungsmuster spielen eine Rolle. Also Stichwort soziale Lerntheorie, also die Übernahme von Verhaltensrollenmuster, die wir so erlebt haben, zum Beispiel in unserer Kindheit erlebt haben, wie unsere Eltern miteinander umgehen oder wie die Eltern mit mir als Kind umgehen. All das kann auch prägen, was für eine Sicht ich habe auf Beziehung und Rollenmuster und kann auch dazu führen, dass halt Betroffene vielleicht auch erstmal gar nicht so sehr den Unrechtsgehalt sehen in so Anfängen von häuslicher Gewalt. Ein weiteres Phänomen, was hier auch passt, ist das sogenannte Phänomen der erlernten Hilflosigkeit, was Seligman geprägt hat. Hier geht es darum, dass auch gerade durch willkürliche Bestrafung, die man in der Kindheit, Jugend erlebt hat, das dazu führt, zu einem Gefühl, dass man eh nichts tun kann, dass alle Versuche, sich selbst irgendwie zu helfen, doch aussichtslos sind und dass man einfach generell in seinem Leben in einer hilflosen Lage sind. Und das deckt sich auch mit empirischen Befunden, dass betroffene Frauen von häuslicher Gewalt häufig auch in Kindheit und Jugend schon Gewalt erlebt haben.
Und das ist auch noch ein wichtiges Stichwort, wenn wir fragen, warum lösen sich die Opfer nicht, wenn wir zu häuslicher Gewalt eben auch die innerfamiliäre Gewalt zählen, dann ist es ja so, dass ein Großteil der Opfer auch minderjährig ist. Also wenn ich ein Kind bin, das von den Eltern Gewalt erfährt oder von anderen Familienmitgliedern, dann habe ich diese Möglichkeit, mich mal schnell zu lösen und dann eben wegzuziehen, nicht, sondern man ist dann ja doch auch ausgeliefert und es fällt sehr schwer, da auch Unterstützung sich zu holen.
Das sind, glaube ich, auch alles so, ne, Gründe, warum es für das Opfer schwierig ist, also überhaupt die Vorstellung, auch alleine klarzukommen, allein leben zu können, aber auch die Hoffnung, letztendlich gibt es da ja auch eine positive emotionale Beziehung oder gab es mal, also auch die Hoffnung, es wird wieder besser, der Wunsch, geliebt zu werden.
Und auch Schuldgefühle und Scham spielen eine Rolle. Also immer auch diese Frage, habe ich was getan, habe ich provoziert? Und selbst wenn man das für sich verneint, ist eben immer noch der Punkt, warum lasse ich das mit mir machen? Warum passiert mir das?
Also ein Ausdruck von Schwäche. Der führt natürlich auch dazu, dass es schwieriger ist, sich Hilfe zu holen oder auch die Polizei einzuschalten. Wir können Ursachen auch nicht nur auf Seiten der betroffenen Person sehen, sondern auch auf Seiten des Täters, der Täterin. Also man kann ja auch fragen, warum macht das jemand mit einer Person, die einem doch eigentlich auch sehr nahe steht? Hinter häuslicher Gewalt steckt oft das Bedürfnis von Kontrolle und das kann wiederum auch ein Ausdruck sein von Verlustangst. Also auch hier können die Wurzeln in der Kindheit liegen, dass man Liebe nicht als verlässlich wahrgenommen hat, dass man nicht genug Zuneigung und eher Verlustsituationen erlebt hat und dass man insofern ja Kontrolle gewinnen will, indem man als Erwachsener anfängt, jemanden zu kontrollieren. Hierauf gründen sich auch Therapieangebote für TäterInnen, wo es darum geht, erstmal überhaupt Beziehungen aufzuarbeiten, das eigene Kontrollverhalten zu reflektieren und zu lernen, was so eine Beziehung auf Augenhöhe eigentlich auch bedeutet.
Genau, was wir sehen und sicher in dieser Gemengelage begründet ist, ist ein sehr geringes Anzeigeverhalten. Wir kommen empirisch gleich noch drauf. Polizeiliches Einschreiten kann oftmals nicht diese Beziehungs- und Gewaltdynamiken unterbrechen. Aber jetzt haben wir schon immer wieder mal gesagt, das ist so und so. Aber wie ist es denn nun eigentlich? Wie sieht es mit dem Ausmaß aus? Zunächst im Hellfeld, also auf Basis der Fälle, die der Polizei bekannt geworden sind. Allgemein müssen wir sagen, wenn wir über Gewalt reden, werden Männer häufiger Opfer von Gewalt im Hellfeld. Aber wenn Frauen Opfer von Gewalt werden, dann überwiegend durch Ex-PartnerInnen. 4 von 5 Opfern häuslicher Gewalt im Hellfeld sind weiblich. Wir sehen in den Hellfeld-Statistiken keine gleich häufige Opferwerdung von Männern in Beziehungen. Im Dunkelfeld sehen wir bei Befragungen, dass es eine ebenso hohe Prävalenzrate, also Auftreten von Gewalterfahrungen in der Partnerschaft bei Männern wie auch bei Frauen gibt.
Gibt es so die Überlegung, ob die im Hellfeld einfach nicht so sichtbar sind, weil Männer sich vielleicht noch mehr schämen, dass so mit dem Männlichkeitsbild nicht übereinpasst oder dass auch weniger dann so gesehen wird, dass man eine Frau als Opfer auch eher dann wahrnimmt, interveniert und dergleichen?
Wir sehen unterschiedliche Tatstrukturen aber bei Männern und Frauen. Männer sind seltener von der schwersten Form der Gewalt betroffen, wenn es um häusliche Gewalt geht. Und Frauen üben eher Gewalt in Konfliktsituationen aus, wohingegen Männer das auch aus normalen Situationen heraus ausüben. Und ein systematisches Kontrollverhalten, das auf Gewalt basiert, ist bei Frauen als Täterinnen auch selten. Insgesamt nutzen Frauen häufiger Waffen, sie drohen aber seltener mit der Tötung oder spezifischen Verletzungen.
Also auch nochmal bezogen auf die Ursachen kann man jetzt auch so die Motive nochmal ableiten. Ne, Männer haben eher dann dabei die Motive des sich Abreagierens, der Rache, aber auch Eifersucht, ne, in dem Kontrollverhalten ja auch mit manifestiert, Machtausübung, wohingegen bei Frauen ein bisschen einhergehen mit diesem zweiten Gewalttypus, die Selbstverteidigung eine Rolle spielt, die Angst, ja, eine Reaktion auf durch den Partner zugefügtes Leid.
Der größte Anteil der Frauen, die dem Partner oder der Partnerin gegenüber gewalttätig werden, ist übrigens auch gleichzeitig Opfer von Gewalt durch den Partner oder die Partnerin. Und wenn wir uns die Geschlechterverteilung bei Tötung in und nach intimen Beziehungen ansehen, dann sehen wir, dass Frauen etwa 15% Täterinnen sind. Aber bei Frauen ist es die zweithäufigste Art von Tötungsdelikten. Also quasi Frauen töten, wenn sie töten, tendenziell jemanden, mit dem sie eine nahe Beziehung haben oder hatten. Es geschieht eher während, nicht nach Ende der Partnerschaft und meist richten sich die Taten von Frauen dann auch ausschließlich gegen den Partner oder die Partnerin, nicht noch gegen Kinder. Und in 3/4 der Fälle stand die Tötungshandlung in einem Zusammenhang mit vorher durch das Tötungsopfer ausgeübte Gewalt gegen die spätere Täterin.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie hoch denn so die Fallzahlen sind gegenwärtig, dann können wir auf die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 zurückgreifen. Und hier wurden insgesamt ca. 240.000 Opfer häuslicher Gewalt erfasst. Man kann das nochmal einteilen in Partnerschaftsgewalt und innerfamiliäre Gewalt. Da zeigt sich, dass ungefähr so rund 160.000 Fälle zur Partnerschaftsgewalt gezählt werden und 73.000 Fälle zur innerfamiliären Gewalt. Wenn wir das mit dem Jahr davor vergleichen, dann ist das ein ganz schöner Anstieg von 8,5%.
Wenn wir uns die Opfer ansehen, dann sind sowohl bei der Partnerschaftsgewalt als auch bei der innerfamiliären Gewalt die Opfer vor allem weiblich, wobei es bei der innerfamiliären Gewalt rund 54% sind und bei der Partnerschaftsgewalt sind es rund 80%. Also 4 von 5 Opfern von Partnerschaftsgewalt sind Frauen. Bei der innerfamiliären Gewalt hat dieser Unterschied auch damit zu tun, dass eben auch Kinder Opfer sind. Und tatsächlich sehen wir hier, dass die männlichen Opfer eher unter 21 Jahre alt sind, also vermutlich Opfer der Eltern werden. Und die weiblichen Opfer sind zwischen 30 und 40 Jahren alt.
Man kann dabei natürlich auch nochmal überlegen, wie wird jetzt hier Opfer definiert? Denn oftmals sind ja Kinder auch Zeugin von Gewalt zwischen PartnerInnen. Das wird natürlich jetzt hier überhaupt nicht erfasst in der PKS, ist aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das für Kinder natürlich auch sehr schreckliche, einschneidende Erlebnisse sein können, wenn sie Gewalt zwischen ihren Eltern beobachten.
Ich finde auch nochmal interessant, sich zu vergegenwärtigen, wie hoch der Anteil der Opfer häuslicher Gewalt an allen Opfern im Hellfeld ist. Nämlich rund ein Viertel der Opfer sind Opfer häuslicher Gewalt geworden. Das ist schon eine sehr starke Zahl und zeigt nochmal, was eben in engen Beziehungen zwischen Menschen auch so passiert.
Ja, das ist ja auch ein Phänomen, was sich durch viele Deliktsbereiche dann auch so zieht. Ne? Das ist oft der soziale Nahraum ist, wo eigentlich das Konfliktpotenzial so liegt und auch die Gefahr in vielen Bereichen und nicht so sehr der fremde, dunkle Raum, der vielleicht eher assoziiert wird mit manchen Delikten.
Wenn man sich jetzt anguckt, in welcher Beziehung standen eigentlich die Opfer zu den TäterInnen? Also die Beziehung geht immer vom Opfer aus. Dann sehen wir bei der Partnerschaftsgewalt rund 40% Ex-PartnerInnen, dass die Trennungssituation eine ganz wesentliche Rolle spielt und das zeigt sich im Hellfeld auch tatsächlich. Bei ungefähr 31% sind es verheiratete Menschen, bei ungefähr 30% nicht-eheliche Lebensgemeinschaften und rund 0,3% eingetragene Lebenspartnerschaften. Von denen gibt es auch einfach empirisch sehr viel weniger als von verheirateten und nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Entsprechend ist da auch der Anteil sehr viel geringer.
Um was für Form von Gewalt handelt es sich jetzt eigentlich? Hier zeigt sich, dass in 60% der Fälle von Partnerschaftsgewalt es sich um vorsätzliche einfache Körperverletzung handelt. 24% der Fälle stellen Bedrohung, Stalking oder Nötigung dar. Seltener geht es um Vergewaltigung, sexuelle Nötigung. Das macht 2,5% der Fälle aus. Mord- und Totschlagsdelikte sind mit 0,2% nur ein ganz kleiner Bereich. Bei der innerfamiliären Gewalt sind ungefähr die Hälfte der Fälle auch einfache vorsätzliche Körperverletzung. Und Bedrohung, Stalking, Nötigung kommt hier in 23% der Fälle vor. Dabei gibt es bei der innerfamiliären Gewalt auch noch die Misshandlung von Schutzbefohlenen, weil sich ja hier auch viel gegen Kinder richtet. 4,8% der Fälle sind sexueller Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen. Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Mord und Totschlag machen hier auch einen ganz kleinen Bereich aus.
Wenn wir ins Dunkelfeld blicken, dann sehen wir, dass rund ein Viertel aller Frauen mindestens einmal im Leben Opfer von häuslicher Gewalt werden. Das beruht auf einer deutschlandweiten Befragung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2003.
Die Anzeigebereitschaft ist ja in diesem Bereich recht klein, haben wir ja eben auch schon ausgeführt. Laut einer Befragung aus Niedersachsen bleiben 9 von 10 Fällen im Dunkelfeld. Also letztendlich nur 11% der Opfer gingen zur Polizei. Laut einer Studie aus NRW ist der Anteil sogar noch kleiner und es zeigt sich auch ein Unterschied in Bezug auf Taten, bei denen keine soziale Beziehung besteht. Also Körperverletzung in Ex-Partnerschaften werden nur in 2,4% der Fälle angezeigt, außerhalb sozialer Beziehungen zu 26,4% der Fälle. Das deckt sich auch mit dem allgemeinen kriminologischen Befund, dass die Anzeigebereitschaft von der Täter-Opfer-Beziehung maßgeblich beeinflusst ist.
Was sehen wir jetzt in Bezug auf die Entwicklung? Ist das etwas, was mehr oder weniger wird? Wir sehen, dass die Zahlen im Hellfeld höher sind als vor der Corona-Pandemie. Sie sind schon während der Pandemie angestiegen. Sprechen ein paar Gründe dafür, dass die besondere Belastungssituation im Lockdown die häusliche Gewalt verstärkt haben. Allerdings flacht die Fallzahl bisher auch danach nicht wieder ab. Es gibt nur Vermutungen, woran das liegen kann. Es könnte daran liegen, dass wir eben auch weitere Krisenereignisse im Moment ja erleben.
Wenn wir einen ganz großen Überblick uns anschauen, dann sehen wir über mehrere Jahrzehnte auch Rückgang, also verschiedene Generationen auch miteinander vergleichen. Dann sehen wir schon, dass Gewalt im sozialen Nahraum weniger wird, also auch die Gewalt gegenüber Kindern beispielsweise wird weniger. Wir hatten anfangs erwähnt, dass 2018 in Deutschland auch das Übereinkommen der Istanbul-Konvention in Kraft getreten ist. Der Europarat hat Deutschland nun aber gerügt, dass diese Umsetzung der Istanbul-Konvention nicht weitreichend sind. Es fehlt an einer nationalen Strategie gegen häusliche Gewalt. Das Hilfe- und Präventionssystem wird als viel zu gering eingeschätzt. Und wir hören das ja auch immer wieder, so Hilferufe auch von Frauenhäusern und dergleichen, dass es einfach viel zu wenig Plätze gibt und ja, dass die Infrastruktur auch sehr unterschiedlich ist, je nachdem, ob man auf dem Land wohnt oder in einer Großstadt.
Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gewalt im sozialen Nahraum in Form von häuslicher Gewalt und innerfamiliärer Gewalt in den letzten Jahrzehnten eine gesteigerte Aufmerksamkeit erfährt. Das lässt sich ablesen an Gesetzesinitiativen und Unterstützungsangeboten. Diese Gewaltform wird nicht mehr toleriert. Empirisch sehen wir, dass häusliche Gewalt weit verbreitet ist. Besonders Machtungleichheiten und Gewaltspiralen machen es für Betroffene schwer, sich aus den Beziehungen zu lösen. Das Hellfeld ist im Vergleich zum Dunkelfeld relativ klein. Die Anzeigenwahrscheinlichkeit sind niedrig und wir sehen nach Corona eine Zunahme der Fälle auch im Hellfeld. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.